Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Matthias Hangst, Sportfotograf, einer der erfolgreichsten in Deutschland, heute zu Gast in SWR 1 Leute. Herzlich willkommen.
Hallo.
Sie waren bei den vergangenen 9 Olympischen Spielen mit dabei. Sie sind regelmäßig bei Wimbledon, bei den French Open und natürlich auch bei der Fußball-EM und bei der Fußball-WM. Für Sie geht es jetzt auch nach Russland, wenn nächste Woche Donnerstag das Eröffnungsspiel läuft. Wo werden Sie sein?
Hoffentlich im Stadion, so ist der Plan aktuell. Freue mich drauf.
Was heißt hoffentlich?
Ich fliege Samstag, also, und habe da noch ein, zwei Jobs vorher. Porträt-Shootings mit Mannschaften, und da steckt eine Menge Reiselogistik dahinter. Komme erst am Tag vor dem Eröffnungsspiel wieder zurück nach Moskau, und sofern das alles klappt, gehe ich davon aus, dass ich im Stadion bin.
Und wenn Sie im Stadion sind, wo haben Sie dann Ihren Platz?
Also fürs Eröffnungsspiel kenne ich meinen ganz genauen Platz jetzt noch nicht. Es wird wahrscheinlich irgendwo hinter der sogenannten Torauslinie, hinter der Werbebande in der Nähe der Eckfahne sein. Da gibt's ja 4 Eckfahnen, wie wir alle wissen, und die werden alle besetzt sein mit Fotografen unserer Agentur. Ich hoffe, dass ich da einen Platz davon habe. Das kann aber auch mal die Tribüne sein. Fürs Eröffnungsspiel steht der finale Plan jetzt noch nicht bei uns.
Wie entstehen dann solche Pläne? Das wird ja, glaube ich, weit im Voraus auch geplant. Denn es gibt immer feste Plätze für Fotografen, die können sich gar nicht bewegen.
Das ist richtig. Während des Spiels dürfen wir uns ausdrücklich nicht bewegen. Natürlich in der Halbzeit kann man schon mal aufstehen. Jeder Fotograf hat einen Platz. In der Regel ist das ein Hocker oder ein Stuhl. Der hat eine Nummer. In meinem Fall jetzt als Fotograf von Getty Images, einer großen Agentur, geht das ein halbes, dreiviertel Jahr vorher los. Die Plätze sind festgelegt. Die Agentur kann sich sozusagen Plätze wünschen. Das heißt aber nicht, dass Wünsche in Erfüllung gehen, weil auch andere Agenturen haben Wünsche. Und dann hat man einen Platz am Spielfeld, wirklich fürs komplette Turnier. Heißt aber nicht, dass ich als Fotograf immer auf demselben Platz sitze, sondern ein Fotograf unseres Teams pro Platz. Also man hat so ein bisschen Abwechslung, rotiert da in der Regel, um es für alle fair zu halten.
Sind Sie dann auch festgelegt, entweder auf Russland oder Saudi-Arabien, was Sie dann fotografieren?
Den Platz, den ich habe, den werde ich 90 Minuten haben. Das heißt, ich sehe im Idealfall, so, wenn ich am Spielfeld dran sitzen werde, jede Mannschaft eine Halbzeit. Auf der Tribüne ist es ein bisschen anders. Da schaut man sich das so aus der Zuschauer- und Vogelperspektive an, was auch nett sein kann. Aber man wechselt da jetzt nicht die Seite, wie wir es nennen, sondern man bleibt auf seinem Platz sitzen und macht da seinen Job, weil ja auf den anderen Plätzen, die wir noch haben, Kollegen und Kolleginnen von mir sitzen werden.
Wie werden die Bilder dann ausgewählt nach Priorität? Sie haben schon gesagt, Sie arbeiten im Team. Gibt es da Prioritäten?
Die Hauptprio ist, das beste Bild sollte als erstes beim Kunden sein. Das heißt, alles, was wir fotografieren, unsere Kameras sind direkt der Netzwerkkabel verbunden, geht nach London in unser Büro, sitzt ein 14-köpfiges Team von Editoren, wie wir das nennen. Das heißt, die wählen Bilder aus, machen eine Bearbeitung, Beschriftung und verschicken an Kunden. Diese Kollegen geben den Bildern eine Priorität. Tore sind natürlich ein absolutes Highlight. Tore, Emotionen, da liegt die absolute Konzentration drauf.
Sie fahren jetzt auch nach Russland zur WM. Welche Kriterien haben Sie für ein gutes Foto? Wann ist ein Foto wirklich gut?
Also speziell in der Fußballfotografie geht es um Momente, entscheidende Tore und die Emotionen, die dazugehören. Also das Götze-Tor im WM-Finale vor 4 Jahren, das ist ein gutes Foto. Einfach das Dokument zu zeigen, was passiert.
Können Sie uns da mal mitnehmen, wirklich in diese 113. Minute des Spiels und was da passierte? Wo waren Sie und wie haben Sie es mit der Kamera verfolgt?
Ja, also als Sportfotograf bei einer Fußball-WM weiß man, dass es Momente geben wird im Turnier, die fotografisch entscheidend sind. In der Regel ist nicht klar, wann die, bei welchem Spiel die auftauchen. Jetzt ist es so, wenn man überhaupt ein Finale fotografieren darf oder kann, es ist ja nicht so, dass jeder Fotograf bei uns in der Agentur ins Team kommt fürs Finale, dann ist klar, es kann ein Tor alles entscheiden. Und wenn die ersten 90 Minuten vorbei sind und es steht 0-0, dann ist auch klar, jetzt wird's eng.
Und Sie werden nicht ausgewechselt, Sie sind weiter auf dem Platz.
Richtig, mich holt da keiner runter. Und so ein Tor zu verpassen, wenn ich es technisch fotografieren kann von meiner Position aus, das sollte mir nicht passieren. Das ist ganz klar. Das ist die eine Herausforderung des Jobs, die große Ansage als Sportfotograf. Momente, es sind Momente.
Es war ja Ihr Bild, was dann anschließend auch veröffentlicht wurde. Und Andere waren aber natürlich auch an diesem Bild. Was hat Ihr Bild so ausschlaggebend gut gemacht?
Also es lässt sich simpel erklären. Torbilder, das Schöne ist, wenn drei Elemente zusammenkommen oder vier. Der Spieler, der das Tor schießt, der Ball, der Torwart und das Tor, also als Torrahmen oder Tornetz.
Und das Stellig hatten die anderen auch?
Ja, das ist richtig. Man kann Tore oder solche Momente nicht planen. Ich kann nur von der Position, ich saß auf der sogenannten Gegenseite, auf Höhe des sogenannten 16-Meter-Raums. Diese Position war mir fest zugewiesen. Ich kann nur das fotografieren, was um mich herum passiert und ich kann es nur so abbilden, wie sich es mir darstellt, dass Götze dieses Tor sozusagen so schießt, dass ich genau ihn in einer Linie mit dem Torwart habe, ihn von hinten sehe und all diese Elemente zusammenkommen, kann ich nicht beeinflussen. Ich muss dann in dem Moment nur meinen Job machen und auslösen. Ob das dann ein besseres Bild ist als ein anderes Motiv, das entscheidet tatsächlich nicht ich.
Aber Sie haben ja natürlich auch das Auge dafür. Es gilt als eines der intelligentesten Tore überhaupt. Wie haben Sie das wahrgenommen? Aus dem Augenwinkel, dann links, wie schießen Sie? Gucken Sie, wo gucken Sie mit dem rechten Auge hin? Und links können Sie es mal direkt mit reinnehmen.
Ja, also es ist so, dass jeder Fotograf hat ein festes Auge, mit dem er fotografiert. In der Regel hat er das andere Auge offen. Das heißt, wir schließen das zweite Auge nicht und gucken mit dem anderen tatsächlich so ein bisschen an der Kamera vorbei. So ein bisschen wie mit links-rechts schreiben. Das heißt, wenn ich fotografiere, kann ich, wenn ich auf meinem linken Auge das Spiel verfolgen will, sozusagen, ich sage jetzt mal einfach, per Konzentration sehe ich nur das auf dem linken oder das auf dem rechten Auge. Ja, ich kann sozusagen hin und her switchen, das ist reine Übungssache. Jetzt ist es aber so, in dem Moment, wo wir unsere Kameras auslösen, sind wir in dem einen kurzen Moment blind, weil die Kameratechnik so ist, dass sich da ein Spiegel bewegt und wenn der hochklappt und runterklappt, sehe ich in dem Moment nichts. Und wenn jetzt so eine Kamera wie unsere das 12-mal pro Sekunde macht, sehe ich nicht mehr arg viel, weil diese Spiegelbewegung sehr kurz ist. Das heißt,
es ist Glückssache?
Nein, wir wissen, was passiert, wir konzentrieren uns, aber ich musste mir dann das Tor auch nachher im TV nochmal genau anschauen, um den Ablauf auch vorher zu sehen. Es ist keine Glückssache, aber man ist so ein bisschen, technisch betriebsblind in diesen Minimomenten. Das ist einfach technisch bedingt und man löst aus und weiß, ich hab's. Aber wie das jetzt genau zustande kommt, lässt sich nicht immer nachvollziehen.
Das heißt, Sie wussten in dem Moment, Sie haben es, aber ob es gut oder schlecht war, konnten Sie selbst noch nicht beurteilen?
So ungefähr lässt sich das beschreiben. Ich wusste, ich hab's und in dem Moment löst sich so ein bisschen Anspannung. Dann kommt dazu, man schaut sich das hinten dann irgendwann auf dem Kameradisplay an. Ich meine, darf nicht vergessen, er schießt das Tor, er jubelt und so weiter. Da haben sie nachher 50, 60 Auslösungen. Irgendwann gehen sie zurück. Die Bilder werden ja automatisch übertragen, schauen sich's an und dann kommt so der Moment, ist es wirklich scharf? Bei unseren Kameras, die sogenannte Schärfeebene, wenn da irgendwas 2 Meter weiter links oder rechts ist, ist es nimmer scharf. Man hofft dann einfach, aber man glaubt es auch erst, wenn man es dann sieht. Und dann, welches ist das Beste aus der Serie? Das ist ja auch eine spannende Frage.
Sie wurden mehrfach ausgezeichnet für Ihre Bilder. Sie kommen mitten aus dem Schwarzwald, aus Schramberg. Mit 15 haben Sie dort angefangen beim Schwarzwälder Boten. Wissen Sie noch, was Ihr erster Auftrag war?
Ja klar, die Übung der Jugendfeuerwehr an der örtlichen Grundschule. Da ging es darum, dass sich Jugendliche aus einem Fenster abseilen sollten. Das war der erste Job. Ich glaube, 40 Zeilen sollten sein. Die erste Zeit war ja hauptsächlich Text. Ich habe jetzt ja nicht sofort als Fotograf begonnen. Durfte aber auch ein Foto dazu machen mit Papas manueller Spiegelreflex, die Gott sei Dank vorhanden war. Und dann bekam ich einen Film von der Redaktion und los ging's.
Und dann haben sie festgestellt, Mensch, fürs Foto gibt's ja viel mehr als für das magere Zeilenhonorar. Also werde ich Sportfotograf oder wie war das?
Nee, aber so ähnlich geht die Geschichte ja. Es ging mir darum, während der Zeit auf dem Gymnasium einen Job zu finden, auf den ich Spaß habe, ein bisschen Taschengeld verdienen. Ja, und dann merkt man sehr schnell, dass man bekommt, wenn man zum Text noch ein Bild liefert, ein paar Mark damals mehr.
Wie viel Mark waren das damals?
Ich glaube, es waren fürs Bild 15 Mark. Und es gab so ein sogenanntes Zeilenhonorar. Ich
glaub, das waren dann 20 Pfennig
wahrscheinlich. Ja, und die Zeile hatten, glaube ich, 38 Anschläge, das weiß ich noch. Mhm. Damals auf der Schreibmaschine noch getippt teilweise. So ging es los. Jetzt war es aber so, dass ich seit ganz jungen Jahren extrem motiviert Sport betrieben habe. Muss man zusagen, das war auch mein Ursprung. Also ich war wirklich dann...
Welchen Sport haben Sie gemacht?
Ich habe am Anfang Handball gespielt und war Leichtathlet. Und zwar auf einem sehr ordentlichen Niveau, glaube ich. Und dann kamen irgendwann so die zwei Hobbys zusammen. Irgendwann habe ich gemerkt, Fotografieren interessiert mich mehr als Schreiben. Ich weiß nur, die örtliche Fußballmannschaft ist von der Bezirksklasse in die Landesliga aufgestiegen und Dann hat die Schwäbische Zeitung, die es damals in dem Ort auch noch gab, jemanden gesucht, der alle Landesligaspiele auch auswärts mit dem Team sozusagen begleitet. Und so kam dann eins zum anderen und dann wurde es immer mehr Fotografie. Ich habe immer weniger geschrieben, habe teilweise den festangestellten Fotografen, dann Urlaubsvertretungen, solche Geschichten kamen dann.
Es ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf. Wie haben Sie dann Ihren Weg gefunden? Wo sind Sie hingegangen?
Ja, ich hab mein Abitur gemacht in Schramberg und wusste dann aber, Gott sei Dank, bin ich auch froh drüber, sehr früh, dass ich das wollte, was ich heute mache. Und habe das Glück gehabt, dass damals bei der Schwäbischen Zeitung in Leutkirch in der Zentralredaktion noch eine komplette sogenannte Fotoredaktion vorhanden war. Kurz bevor ich dort als Praktikant anfangen durfte, ist Rupert Laeser, einer der berühmtesten Fotojournalisten in Süddeutschland, in Pension gegangen. Und die Kollegen Roland Rasemann und die Anja Köhler haben diese Fotoredaktion weitergeführt. Und da durfte ich mehrere Monate als Praktikant sozusagen sein. Und da war mir dann klar, jetzt geht's in die Richtung.
Hatten Sie Mentoren, die Sie auf den Weg gebracht haben? Weil Unterstützung ist ja so wichtig in jungen Jahren.
Also ich wäre heute sicher nicht an der Stelle, wenn nicht mein erster richtiger Chef, Dieter Baumann, selbst ein großartiger Sportfotograf seiner Zeit, wenn der nicht recht früh das Talent erkannt hätte. Ich bin von Leutkirch zurück nach Schramberg für den Zivildienst damals noch und habe dann eine Volontariatsstelle bei Pressefoto Baumann in Ludwigsburg bekommen mit Wartezeit und Dieter Baumann hat relativ früh gemerkt, dass da mehr ist als jetzt einer, der nur diesen Job machen will.
Haben Sie das selbst vielleicht auch gemerkt? Haben Sie aus der Vergangenheit so ein Foto in Erinnerung, wo Sie gemerkt haben, Mensch, darin bin ich wirklich gut, da habe ich ein Talent, das ist mein Weg?
Es war eher das eine Event. Und zwar, ich war noch in der Ausbildung und die Olympischen Spiele in Sydney standen an. Und ich hatte in keinster Weise damit gerechnet, vor Ort zu sein. Und Dieter Baumann kam damals und sagte, Herr Angst, wir schicken Sie dahin mit einem unserer erfahrenen Fotografen. Es durften zwei von uns dahin. Ich wäre überhaupt nicht in der Reihe gewesen. Und das Erlebnis und das zu sehen, wie professionelle Sportfotografie auf Weltniveau stattfindet, das war der Auslöser für alles, was danach kam.
Sie haben lange Zeit freiberuflich gearbeitet, sind jetzt bei einer der größten Bildagenturen der Welt beschäftigt, bei Getty Images. Seit 4 Jahren sind Sie in einer Festanstellung. Was hat Sie dazu bewogen?
Also ganz am Anfang stand ein Angebot, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und dann waren es vor allem auch persönliche Gründe. Ich habe 4 Jahre auch neben dem Job ein ganz normales Leben, habe 2 kleine Kinder. Die Selbstständigkeit hat unglaublich viel Spaß gemacht, 10 Jahre lang. Das war auch erfolgreich, das funktionierte alles. Aber man kommt an den Punkt, wo man Sicherheit ein Stück weit sucht. Es war aber nicht der Hauptgrund, sondern es ging darum, ich wollte wieder Fotograf sein und mich um das kümmern, was ich am liebsten tue und was ich am besten kann. Und wenn man selbstständig ist und alleine ist, das heißt, ich hatte keine Angestellten oder Mitarbeiter, dann kümmert man sich um vieles, was eben auch sein muss. Ich war mein eigener Finanzchef, mein eigener Marketingapparat und hatte am Ende nicht mehr die Zeit zum Fotografieren, die ich haben wollte und wollte wieder Sportfotograf sein.
Und inwiefern hat sich Ihre Arbeit dann verändert?
Zum einen fotografiere ich eben wieder viel mehr Sport. Am Ende der Selbstständigkeit habe ich würde sagen, gut die Hälfte der Zeit mit Studiofotografie, ob das im Bereich Corporate, also Porträts für Businesskunden, Reportagen zugebracht. Das heißt, ich bin jetzt wieder hauptsächlich im Sportbereich tätig. Und zum anderen ist es so, dass man eben bei Getty Images gibt es einiges zu tun im Hintergrund. Wir sind ja jetzt bei der WM ein Team von 53 Fotografen vor Ort. Das heißt, da muss organisiert werden, da muss geplant werden. Da bin ich immer mehr eingebunden, habe eine gewisse Verantwortlichkeit für ein Team, das hier in Deutschland arbeitet. Und das macht einfach Spaß, so ein bisschen auch die Erfahrung, die man in den letzten 20 Jahren gesammelt hat, weitergeben.
Getty Images gehört zu einer großen amerikanischen Beteiligungsgesellschaft. Die wurden früher auch mal als Heuschrecke bezeichnet. Inwiefern hat das bei Ihrer Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt?
Am Ende sind wir mit über 100 festangestellten Fotografen weltweit, glaube ich, der eine Ort, an dem man im Moment sein will als Fotograf, weil wir den Frieden haben, unseren Job zu machen. Also welche andere Agentur bietet solche Möglichkeiten, die wir im Moment haben? Deshalb war das für mich überhaupt kein Thema. Es war einfach klar, wenn ich Sportfotograf sein will, gibt es nur einen Ort. Jede andere große Agentur, die vorhanden ist, Reuters AFP, beschäftigt sehr viele Fotojournalisten hauptberuflich, aber keine reinen Sportfotografen. Das heißt, Getty Images ist der einzige Ort im Moment, an dem man die Freiheit bekommt, das zu tun, was man am besten kann. Und das war für mich die absolute Priorität.
Sie sagen, die Freiheit zu tun, was man möchte. Gleichzeitig mussten Sie einen Großteil Ihrer Freiheit dafür aufgeben. Es hat ja auch mit Opfern zu tun.
Ja, ich würde es nicht unbedingt als Opfer bezeichnen. Die Selbstständigkeit, und ich glaube, das weiß jeder, der da drin steckt, verlangt unglaublich viel ab. Disziplin, man tut sich schwer, sich selbst freizugeben. Ich glaube, ich habe mehr Freiheit dazu gewonnen in der Festanstellung, aber man muss akzeptieren, dass man in einem ganz normalen Unternehmen arbeitet, das strukturiert ist wie jede andere Firma. Man hat Vorgesetzte und nicht jede Entscheidung kann von einem selber getroffen werden. Aber was meine Lebensqualität und meine Freiheit für mich persönlich angeht, habe ich sicherlich jetzt mehr als in der Selbstständigkeit.
Bildrechte spielen in der Fotografie eine große Rolle. Bedeutet gleichzeitig, Ihre Bildrechte werden abgegeben an Getty, richtig?
Ich, als Festangestellter ist es so ganz klar, ja. Das ist aber in jeder Fotoagentur. Also ich bekomme Gehalt und da ist es ganz klar, ich produziere für meinen Arbeitgeber und er hält dann die Bildrechte, ja.
Nächsten Donnerstag ist Anpfiff bei der Fußball-WM in Russland. Etwa 500 Millionen Menschen werden das am Fernsehen verfolgen. Wie direkt ist denn der Kontakt zur deutschen Nationalmannschaft?
Also für mich jetzt bei der aktuellen WM nicht zu eng. Wir haben einen Kollegen aus Deutschland, einen unserer festangestellten Fotografen, den Alexander Hassenstein. Der ist der sogenannte Teamfotograf fürs Team Deutschland. Das heißt, der ist jetzt aktuell mit dem Team auch im Trainingslager. Der ist ganz nah dran. Das heißt, der hat ja täglich Kontakt, begleitet die Teams. Wir haben bei Getty Images, glaube ich, 9 oder 10 dieser sogenannten Teamfotografen mit ausgewählten Mannschaften. Und die sehen jeden Tag Spieler, da kennt man sich. Und er wird auch die Mannschaft komplett durchs Turnier begleiten. Meine Person jetzt, ich bin da raus dieses Mal.
Heißt, Ihre Aufgabe ist dann welche?
Ich bin sogenannter Editorial-Fotograf bei uns. Das heißt, ich bin hier beim Turnier Sportfotojournalist. Wir reisen in Teams, 7 Personen. Haben 5 dieser Teams und da sind immer 4 Fotografen, die ja, journalistische Arbeit machen, unabhängig. Wir haben 2 sogenannte FIFA-Fotografen, die für die FIFA im Auftrag fotografieren, einen Techniker. Das heißt, ich bebildere wie ein Bildjournalist einer Nachrichtenagentur das Geschehen vor Ort, habe 15, 16 Spiele das Turnier über. Unabhängig jetzt von der deutschen Mannschaft. Ich habe ein Vorrundenspiel gegen Mexiko mit den Deutschen, aber fotografiere diverse Teams bis zum Finale, so wie es der Reiseplan für mich vorsieht.
Ja, das Vorrundenspiel gegen Mexiko am 17. Juni. Wie sieht das dann für Sie ganz konkret aus? Was findet da im Vorfeld statt, wenn Sie ins Stadion kommen? Wie machen Sie sich klar zur Fotografie? Was haben Sie an Equipment dabei?
Ja, also wir sind, sofern es die Reiselogistik zulässt, sehr früh im Stadion, teilweise 4 bis 5 Stunden vorher. Wir haben, ich schätze, so rund 30 bis 35 Kilo Equipment jeder dabei. In der Regel sind es 4 bis 5 Kameragehäuse, ein Teleobjektiv, meistens ist es ein 400 mm Objektiv, Blende 2.8, dann ein sogenanntes Zoom-Objektiv, 70 bis 200 mm, das benutzt man so für die Torraumszenen. Ein Weitwinkelobjektiv, falls was direkt vor der Nase passiert.
Aber Sie können ja nicht permanent wechseln, oder?
Nee, das Entscheidende ist, man hat in der Regel 3 dieser Kameras bei sich, wie wir sagen, am Mann oder an der Frau. Und 1 oder 2 Kameras sind sogenannte Remote-Kameras. Das heißt, wir bauen zum Beispiel hinter das Tornetz Kameras, die wir über Kabel oder ein Funksystem auslösen, um Torszenen durchs Tornetz noch zu fotografieren. Dann gibt es in 1 oder 2 Stadien, ich glaube in Moskau, Luzhniki und in St. Petersburg, haben wir noch sogenannte Catwalk-Kameras. Das heißt, das sind vorinstallierte Apparate oben unterm Dach, die wir noch mit auslösen. Ja, und all das geht in Technik mit rein und mit raus und fliegt mit uns und reist mit uns. Das heißt, wenn ich ins Stadion darf, in den sogenannten Innenraum, in der Regel 2 Stunden vor Spielbeginn, fange ich an aufzubauen, richte mich an meinen Platz ein. An jedem meiner Plätze liegen 2 Netzwerkkabel, mit denen ich die Bilder übertrage und bereite mich vor und fange dann an, Fans zu fotografieren. Das ist so das Erste, was man tut.
Wie viele Fotos haben Sie nach 90 Minuten Spiel gemacht oder geht es nach den 90 Minuten auch weiter wahrscheinlich? Dann kommen die Fans wieder.
Ja, also es beginnt vorher tatsächlich mit Fans, auch teilweise schon außerhalb vom Stadion. kommt dann so die heiße Phase mit Mannschaftsfoto, Einzelporträts bei der Nationalhymne, Trainerfotos in der Mitte. Manchmal hat mal jemand auf der VIP-Tribüne, fotografiert dann ein Fußballspiel und dann mit Abpfiff ist meistens noch Jubel, Enttäuschung. Dann ist so die fotografische Arbeit erledigt und je nach Spiel so zwischen 2.000 und 3.000 Auslösungen sind das. Wenn das große Spiele sind mit vielen dieser fernausgelösten Kameras, dann kann das hochgehen bis 6.000, 8.000, 10.000 Auslösungen.
Gibt es während des Spiels auch Momente des Zweifelns als Fotograf?
Man sollte jeden Tag zweifeln, würde ich nicht nennen, aber sich hinterfragen. Jetzt ist es so, dass man während dieser 90 Minuten so ein bisschen im Tunnel steckt. Wir investieren sehr viel Zeit, um zu reisen, um von A nach B zu kommen, um uns vorzubereiten und müssen dann unsere Arbeit in 90 Minuten.
Sie funktionieren wahrscheinlich einfach.
Ja, ich funktioniere und bin absolut fokussiert.
Inwiefern ist es vergleichbar mit der Leistung des Athleten auf dem Platz?
Es ist genau dasselbe. Also der Konkurrenzkampf unter den Fotografen ist genauso wie beim Athleten. Wir können nichts wieder gut machen. Verpasstes Foto in unserer Branche lässt sich ja nicht wiederholen oder wiederherstellen. Ich habe nur die eine Chance in die berühmte Tausendstel der Sekunde und da muss ich fit sein und konzentriert sein.
Wann ist für Sie in welchen Momenten der Druck denn ganz besonders groß?
Also der Druck ist am größten, wenn man weiß, es kann der eine Moment sein, Fußball, das eine Tor, das man einfach nicht verpassen darf. Und dann kommen einfach solche Events, das 100-Meter-Finale, Olympische Spiele. Wenn Sie wissen, es gibt 1, 2, 3 Athleten, die das gewinnen können. Jetzt denkt man naiv, moderne Kameratechnik, ja, immer alles scharf und drückt einfach drauf. Aber so ein 100-Meter-Finale muss ich auf der richtigen Person sein, um die Schärfe perfekt zu haben. Also wer gewinnt das Ding? Es ist zum Beispiel so, dass wir fast 50, 60 Meter lang auf die Anzeigetafel schauen, um es mal zu erklären, weil die Anzeigetafel in der Regel die Vogelperspektive zeigt. Und wenn Sie einen 100-Meter-Sprinter von vorne sehen, können Sie nicht einschätzen, wer ist einen Meter weiter vorne oder nicht. Perspektivisch geht es nicht. Das heißt, wir schauen bis 50 Meter auf die Anzeigetafel und dann habe ich noch 3, 4 Sekunden, um sozusagen den Ausschnitt zu wählen, ähnliches. Da weiß ich einfach vorher, jetzt zählt's.
Dennoch, die Technik wird immer moderner, die Entwicklung ist da rasant. Ist das gleichzeitig auch eine Schwierigkeit, die sich damit auftut?
Es ist eine Herausforderung. Ich sage immer, als Sportfotograf bist du irgendwo auch dein eigener IT-Beauftragter. Man muss einiges im Griff haben, nicht nur seine Kameras und Objektive. Wenn ich normale Bundesligaspiele fotografiere im Alltag, habe ich nicht immer einen sogenannten Editor, der meine Bilder bearbeitet, sondern einen Großteil der Spiele sitze ich am Spielfeldrand und muss nach ein paar Minuten nach dem Anpfiff meine Speicherkarte rausholen, in ein Lesegerät schieben und muss meine Bilder aktuell vom Spielfeldrand selbst auswählen, bearbeiten, beschriften, während das Spiel läuft und direkt zum Kunden verschicken. Das ist der Alltag. Das heißt, ich handle einen Computer, 3 oder 4 Kameras, Datenübertragungstechnik und im Alltag habe ich da keinen Techniker dabei, keinen, der die Bilder bearbeitet. Das heißt, ich muss es selber hinbekommen.
Sie haben noch zu einer Zeit angefangen, da hat man die Fotos selbst entwickelt. Als Sportjournalist, gibt es so eine Sehnsucht nach einer Nostalgie?
Eine Sehnsucht nicht, aber einen Film in der Hand zu haben, auch wenn ich seit ganz langem keinen mehr belichtet habe, ist was Schönes. Bin aber auch dankbar, dass die Zeit vorbei ist. Chemie oder chemische Prozesse, um Filme zu entwickeln, ähnliches waren jetzt auch nicht das Allergesündeste. Ich möchte die digitale Technik nicht missen, aber manchmal so tut so ein bisschen Entschleunigung in unserer Branche schon gut. Wenn wir im Alltag stecken, sprechen wir über Sekunden, wie schnell Bilder von A nach B müssen oder mal eine Minute. Das ist ein unglaublicher Zeitdruck dahinter und macht es auch mal Spaß, so ein bisschen rauszukommen.
Inwiefern hat sich die Anzahl der Fotos denn verändert in der analogen Technik und jetzt in der digitalen? Drückt man einfach nur noch permanent ab?
Also man drückt viel mehr ab, ganz klar. Entwicklungsbedingt war es früher so, dass man 8 dieser Filme in eine sogenannte Box einspulen konnte, die man auf einmal ins Entwicklungsgerät packen konnte bei der Agentur Baumann, bei der ich angefangen habe. Und der damalige Büroleiter sagte immer, Herr Angst, wenn Sie einen 9. Film belichten, suchen Sie einen aus, den entwickeln wir erst einen Tag später, weil es gibt keine eigene Chemie. Das heißt, 8 mal 36 kann jeder selber rechnen. Und damit sollte man bei einem Fußballspiel auskommen. Das schaffe ich heute auch mal in 5 Minuten. Also es hat sich verändert.
Wie viele Fotos von dem Spiel werden veröffentlicht?
Veröffentlicht, das kann ich schwer nachzuvollziehen. Also ich habe veröffentlicht bei uns auf der Seite, also was wir sozusagen anbieten, würde ich schätzen, so zwischen je nach Spiel 50 und 100. Das hängt aber ganz davon ab, sitzt man auf der richtigen Seite, wie viel passiert im Spiel, wie viele Tore, was läuft da eigentlich? Also eine fixe Zahl gibt es da nicht. Ich sag mal so eine 10%-Quote im Verhältnis zu einer Auslösung, 5-10%, schätze ich.
Vor welche Herausforderungen stellt sie jetzt Russland als Austragungsort?
Also die allergrößte ist die Logistik vor Ort. Also ich hatte ja vorher schon mal gesagt, wir sind 53 Fotografinnen und Fotografen von Getty Images, Techniker sind vor Ort, wir haben eine Menge Support, aber am Ende sprechen wir über, ich schätze, 700 Flüge. Da darf nicht viel schief gehen. Wir sind tagtäglich unterwegs, in der Vorrunde speziell. Die Teams müssen von A nach B. Da kann ein verpasster Flug ein ganz großes Problem sein. Also die tatsächliche Bewegungslogistik, wie kommen wir von A nach B, kommt das Gepäck mit? Muss ich da immer vorstellen, was passiert, wenn ein Koffer fehlt? Mit dem Objektiv drin, das mit muss. Und das ist für uns definitiv eine große Herausforderung. Und dann darf man nicht vergessen, das Land ist sehr groß. Und wir werden eine Menge unterschiedlicher, wie sagt man, Klimazonen und Verhältnisse erleben.
Sich darauf einzustellen.
Absolut.
Bei 144 Millionen Einwohnern und Wladimir Putin sagte im Vorfeld, es gibt 6 Millionen Menschen, die Fußball spielen. Das ist vergleichsweise sehr wenig. Welchen Stellenwert hat der Fußball dort überhaupt? Haben Sie sich damit beschäftigt?
Also im Land selbst kann ich es nur schwer beurteilen. Ich war die vergangenen 2 Jahre öfters vor Ort und habe eine Fußballbegeisterung gesehen. Natürlich nicht in der Masse, in der wir sie in Deutschland kennen oder in den europäischen Ligen. Ich bin guter Dinge, dass die Stadien voll sind. Es wird aber definitiv auch daran hängen, aber das ist meistens so bei Weltmeisterschaften, wie das Heimteam auftritt. Jetzt haben wir ja vorgeschaut, sie gestern.
Russland gegen die Türkei haben gestern gespielt, 1-1, ja, ja. Wurde als Niederlage für Russland gewertet.
Genau. Der Atmosphäre halber würde es mich freuen, wenn die Russen lang im Turnier bleiben. Das ist einfach so, dann baut sich was auf. Ich möchte jetzt auch nicht wissen, wie die WM in Deutschland 2-6 gelaufen wäre, wenn Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden wäre. Also es gehört einfach dazu, egal wie viel Fußballbegeisterung oder Nichtbegeisterung vorhanden ist, das Heimteam muss irgendeine Präsenz zeigen.
Gehört es denn auch dazu, es gab Korruptionsvorwürfe, weil Russland gegen England gewonnen hatte in der Entscheidung. Wir haben das bei Katar erlebt, wir haben es aber auch bei Deutschland erlebt. Eine Fußball-WM ohne Korruptionsvorwürfe, ist das eine Utopie?
Die Utopie, glaube ich, ist es keine. Man darf diese Hoffnung oder diesen Wunsch nicht aufgeben und es muss das Ziel aller Beteiligten sein, dass man da hinkommt und dass das garantiert ist.
Wird dafür ausreichend was getan?
Ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube, wir hatten einen großen Wechsel gesehen bei der FIFA. Bin gespannt, wie sich die Damen und Herren, die jetzt in der Verantwortung sind, da beweisen und wie es weitergeht. Es ist sicherlich so, dass die nächsten Jahre die Fußballturniere Herausforderungen bringen, was die Länder angeht, was die Austragungsorte angeht. Ich sehe es aber auch teilweise wirklich als Chance. So kritisch man das betrachtet, ich sehe es, Olympische Spiele in Korea war auch so ein Ding, wo vorher alle sehr skeptisch waren. Vielleicht bewegt sich da jetzt wirklich was durch Sport, der dort stattfand. Vielleicht gibt es Fußball-Weltmeisterschaften, sorgen auch immer dafür, dass eine gewisse Öffentlichkeit garantiert wird und garantiert ist. Und das als Journalist und ich als Fotojournalist, das bietet auch Möglichkeiten, Länder zu zeigen und gibt uns mehr Möglichkeit, dort zu arbeiten.
Sind Sie Fußballfan?
Ich bin kein Fußballfan im eigentlichen Sinne oder Verständnis des Wortes. Ich mag den Sport. Ich war die letzten 15 Jahre genau ein einziges Mal im Fußballstadion als Zuschauer mit alten Schulfreunden. Ich finde es spannend, aber man darf nicht vergessen, es gibt Wochen, da fotografiere ich 4-5 Fußballspiele an den Abenden. Und ich muss hochkonzentriert sein und man muss eine gewisse Neutralität wahren. Also ich mag den Sport, ich finde es auch nach wie vor eine spannende Geschichte, aber Fan einer Mannschaft zum Beispiel bin ich nicht.
French Open laufen gerade, sind Sie auch regelmäßig dabei gewesen, auch bei Wimbledon. Hatte es für Sie diesmal keinen Reiz?
Ach, Reiz hat es immer, aber man kann tatsächlich nicht überall sein. Und in diesem Jahr hat diese Fußball-WM Priorität und wir hatten ja auch schon Olympische Spiele in Korea und ab und zu will man auch mal zu Hause sein. Es gibt auch hier was zu tun. Das heißt, geht einfach nicht alles und wir sind eine Menge guter Fotografen und da freut sich auch jeder, wenn er ein schönes Tennisturnier fotografiert. Das geht ja nicht nur um mich.
Sie sind bei so vielen unterschiedlichen Sportarten auch dabei gewesen. Gibt es eine Sportart, die Sie reizt, die Sie noch nie fotografiert haben?
Also Cricket ist tatsächlich ein Sportart, den ich noch nie fotografiert habe.
Ist auch nicht so weit verbreitet bei uns, oder?
Nee, da wäre ich von meinen englischen Kollegen noch immer für aufgezogen, weil ich tatsächlich nicht viel davon verstehe. Nee, es gibt schon, es gibt so die Definition der sogenannten olympischen Kernsportarten. Das hat man alles fotografiert, man hat auch ganz viel Exotisches gesehen über die Jahre. Aber ja, so Cricket ist so ein Ding, habe ich noch nie fotografiert.
Aber was ist der Reiz daran? Nur weil sie es noch nicht gemacht haben?
Das müssen Sie mal einen englischen Kollegen fragen. Also es hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Ich glaube, da braucht es vielleicht auch ein Mentalitätsding, um die Teepause und so spannend zu finden und das tagelange Sitzen. Ich glaube, es wäre einfach mal das Miterleben.
Ja, es gibt ja auch so verrückte Sportarten wie Unterwasser-Rugby oder Schachboxen. Hätte das einen Reiz?
Unterwasser-Rugby habe ich schon fotografiert. Also solche Sachen sieht man ab und zu mal, sogenannte Feature. Das heißt, man hat einfach besucht auch mal eine Trainingsgruppe oder so. Ist interessant. Medial brauchst du die großen Events, das stimmt. Ich meine, unsere Fotografie lebt von dem, was der Betrachter dann sich auch im Fernsehgerät anschaut. Aber ab und zu hat man die Möglichkeit, auch mal so im Reportage- und Off-Bereich zu arbeiten, ein bisschen Zeit zu haben. Und da gibt es schöne Themen, definitiv.
Waren Sie auch unter Wasser dann gleichzeitig?
Mit einem Unterwassergehäuse. Also ich habe leider keine Tauchlizenz, das heißt, ich kann nicht ganz so tief runter. Aber es gibt die klassische Unterwassersportfotografie, gibt es ein paar Spezialisten, die das perfekt beherrschen. Und man muss sozusagen unter Wasser, jetzt wie gesagt, ich habe es nicht auf 2 Meter irgendwas geschafft, sondern halt so weit, wie man als normaler Mensch mit seinem Unterwassergehäuse runterkommt. Coole Sportart, leider ganz, ganz schwer für den Betrachter von außen zu sehen, wie spannend das Ganze ist, aber es ist absolut sehenswert.
Wovon sind Sie denn tatsächlich Fan? Denn Sie haben schon verraten, Fußballfan sind Sie nicht.
Ja, also ich hänge so an meinen Sportarten Handball und Leichtathletik, die ich beide bis ins Alter so von 18, 19 halbwegs professionell betrieben habe. Ich finde Handball nach wie vor eine tolle Mannschaftssportart, eine tolle Liga in Deutschland, die medial leider so ein bisschen unterrepräsentiert ist.
Die beliebteste Sportart nach Fußball, aber tatsächlich in den Medien oft nicht so vertreten. Was glauben Sie, woran liegt das?
Fußball überstrahlt derzeit alles. Das muss man so akzeptieren.
Was heißt derzeit? Das war, glaube ich, schon immer so.
Ja, ich sag mal, wenn man so als ich mit dem Job begonnen hat, da, oder ein bisschen vorher, da gab es noch Tennis. Wir hatten eine Zeit lang gutes Golf. Formel 1 war viel größer, als es jetzt ist mit Michael Schumacher. Also es hat sich schon nochmal zugespitzt. Und da tut sich Handball schwer. Nur beim Handball glaube ich, dass ein Großteil der Herausforderungen auch so ein bisschen hausgemacht ist.
Weil?
Das, was an Leistungen da aufs Parkett kommt und das, was die Liga bietet. Wir hatten, glaube ich, vor kurzem hier in der Gegend mit den Rhein-Neckar-Löwen die Situation, dass eine zweite Mannschaft zu einem, ich glaube, Champions-League-Spiel antreten musste, weil der internationale Spielplan und der nationale Spielplan so miteinander kollidierten. Ich meine, das liegt nicht an den Teams, das liegt auch nicht an den Medien, sondern da kannibalisiert sich der Handball selber im Moment.
Was einige Fußballligen aber auch mitbringen, also die Problematik gibt es da auch.
Ja, da sind wir zum Glück in Deutschland raus bei dem Thema, da ist halbwegs geordnet. Aber Handball muss definitiv versuchen, da noch ein bisschen mehr, aus der Nische rauszukommen. Und das ist eine gute Frage, vielleicht, Handball auf die Straße bringen, was auch immer sie tun, aber es wäre schade, wenn diese ganze Energie und dieser tolle Spirit da sich nicht irgendwie auch bei der Jugend niederschlägt, weil die nächste Generation daran hängt einfach.
Auf jeden Fall ein spannender Job, den Sie haben. Unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen, deswegen aber eine Frage muss ich natürlich zum Schluss noch stellen. Matthias Hangst, wer wird denn Fußball-Weltmeister 2018?
Also ich sehe ein sehr starkes französisches Team. Ob es reicht, ganz ehrlich, ab dem Halbfinale spielen da so viele Faktoren eine Rolle. Es ist jetzt, glaube ich, meine 4. WM, die ich fotografiere. Und die erste war 2002 und Oli Kahn hatte die Hand einfach im Finale 5 Zentimeter nicht weit genug draußen. Das ist Glück, Erfahrung, aber ja, ich glaube, Frankreich wird eine starke Rolle spielen.
Wir werden es verfolgen. Ich sage herzlichen Dank.
Eins gehört.